damit verlernt man natürlich auch ein Stück weit die Sprachkompetenz, sich auf Hochdeutsch ausdrücken zu können. Und man hat ja dann immer den Eindruck, wenn man damit einem Hochdeutsch sprechenden spricht, man sei viel zu langsam und könne das nicht wirklich. Und das führt dann eben dazu, dass man es noch weniger tut. Also es gibt da, denke ich, tatsächlich divergierende Entwicklungen. Sie haben von der Gebietskulisse gesprochen, als was ist dann die Bodenseeregion? Das darf ich jetzt heute sagen, weil es mittlerweile schon fast verjährt ist. Es gab mal ein Projekt der IBK, von außen an die IBK herangetragen, sich als Bodenseeregion, als IBK-Region bei der UNESCO als Weltkulturerbe zu bewerben. Und ich war in diesem Projektausschuss. Und einer der Gründe, weshalb das Projekt dann letztlich nicht weiterverfolgt werden konnte, war die Tatsache, dass sich der Projektausschuss nicht auf die Gebietskulisse einigen konnte. Für die einen war die Gebietskulisse das, wenn man im See ist, alles, was man sieht vom See aus, und für die anderen war das eigentlich die ganze IBK-Gegend. Und dann war natürlich bei Bayern und Baden-Württemberg die Frage wieder, welche Landkreise gehören, würden dann noch dazugehören und welche nicht. Also es ist nicht ganz einfach, diese Gebietskulisse festzumachen. Wir konnten uns damals nicht einigen. Und dann musste man feststellen, man kann dieses Projekt nicht weiterverfolgen, weil es würde zu viele Widerstände produzieren und provozieren, wenn man das Projekt weiterverfolgen würde. Wenn Sie einem Feriengast erklären müssten, was für Sie die herausragenden, die USPs dieser Bodenseeregion oder des Hegau und von Schaffhausen, abgesehen vom Rheinfall, wären, was würden Sie dem sagen?
Also ich meine jetzt wirklich einzelne Sehenswürdigkeiten?
Ja, so, oder was muss man unbedingt gesehen haben?
Da bin ich jetzt natürlich knallhart subjektiv. Als Medievist habe ich natürlich eine gewisse Vorliebe für die mittelalterlichen Orte. Da muss man auf der Reichenau gewesen sein. Ja. Ich finde aber auch, man muss in Stein am Rhein gewesen sein, in einem kleinen Kloster St. Georgen, und da den Blick auf den ausgehenden Seerhein genossen haben. Wirklich eines meiner Lieblingsorte, auch hier im westlichen, ich darf noch Bodensee sagen. Und dann würde ich sagen, einfach müsste man durch die Städte fahren und sie erleben, und zwar beiderseits des Sees. Also am besten mit dem Fahrrad, weil da kann man eigentlich den Bodensee noch viel besser erleben als mit Auto oder öffentlichem Verkehr.
Gut, und was würdest du denen?
Da kann ich mich eigentlich auch als Medievist gerade anschließen. Also mich faszinieren natürlich auch diese Städte, diese Klöster, diese reiche Landschaft, die eben noch viel Mittelalterliches hat. Aber es gibt sicher auch anderes, das spannend ist, dass beispielsweise in Friedrichshafen die Dornier-Werke und Zeppelin-Museum und solche Dinge auch aus der Moderne, die eben sehr spannend, interessant sind. Ja, eben, also es gibt verschiedene Perlen, die entdeckt werden können und die je nach Gusto auch der einzelnen Personen eben ausgewählt können, um diese zu besuchen.
Also wir haben ja eine ungeheure Dichte an hervorragende Sehenswürdigkeit. Also man kann beim Kloster Rheinau beginnen, das Kloster Allerheiligen, das Kloster Paradies, das Kloster Katharinental, und irgendwann kommt man dann über St. Georgen in Stein am Rhein auf die Reichenau. Und dann, wenn man noch weiter denkt, kommt man dann nur nach St. Gallen. Also das ist auch einem so engen Raum, diese Vielfalt. Und wenn man dann eben die Gebietskulisse erweitert, dann käme man zum Beispiel noch nach Salem. Zum Beispiel, oder nach Weingarten, die großen Reichsklöster, die ehemaligen Reichsklöster. Ich meine, ich bin ja Frühneuzeitler, jetzt muss ich natürlich für Schaffhausen schon noch eine Lanze brechen und sagen, das Stadtbild der Stadt Schaffhausen in seiner barocken Ausprägung. Es wird ja immer gesagt, dass Schaffhausen sei eine mittelalterliche Stadt. Das stimmt ja eigentlich nicht. Wenn man durch die Gassen geht, ist die Struktur allenfalls noch mittelalterlich, aber die Häuser, wie sie aussehen, ist die barocke Weiterentwicklung, es sind die Erker, die man sich eben leisten konnte als Reichsstadt, als sehr reiche Stadt. Es sind wir haben hier einen Spezialisten über die Stuckateurschule in Schaffhausen, es sind die reich ausgestatteten, stuckierten Zimmerräume in diesen Häusern. Wenn man mal in der Nacht durch die Stadt geht und dann sind die Läden nicht zu, sind die Vorhänge. einiges erhaschen von diesen teilweise außerordentlich qualitätvollen Stuckateurarbeiten. Und das hat es ja dann in dieser Form, wenn man zu Unterschieden kommt, kenne ich das im Hegau eigentlich nicht, weil mein Eindruck ist ja immer, der 30-jährige Krieg, von dem haben wir jetzt auch nicht gesprochen, war eine extrem einschneidende Erfahrung, weil Schaffhausen ja Teil der Eidgenossenschaft war, neutral. Neutral hieß einfach, man hat beide Kriegsparteien gleichzeitig mit Waffen beliefert und um Verpflegung. Aber das Positive war natürlich, man war nicht in diesen Krieg wesentlich einbezogen. Und unser Säckelamt, das war ja immer meine Idee, hat nach dem Ende des 30-jährigen Krieges, Süddeutschland war verheert durch die Kriegsfolgen, eine Art von Wiederaufbaubank betrieben. Die haben nämlich sehr viel Geld in den süddeutschen Raum zum Wiederaufbau verliehen und haben sehr gute Geschäfte damit gemacht, auch wenn am Ende diese Kredite allenfalls nicht zurückgezahlt wurden. Aber es hat immerhin 4-5% Jahreszins gegeben. Und ich glaube, da gibt es dann schon noch Unterschiede zwischen dem Aussehen der einzelnen Orte. Es ist selbst in Überlingen so, es gibt ja dort auch meines Wissens keine Erker oder zumindest nicht so viele.
Wenige, sehr wenige.
Man hatte nicht mehr die finanziellen Mittel, diese Barockisierung, wie sie eben Schaffhausen sich leisten konnte, durchzuführen. Oder sehen Sie das anders?
Nee, das würde ich 100% unterstreichen. Das gilt auch für Stockach beispielsweise. Der Schaffhauser Chronist Johann Jakob Röger hat es noch das Fürnehmstädtchen im Hegau genannt. Und das ist dann mehrfach zerstört worden, angegriffen worden, sowohl im 30-jährigen Krieg, es war natürlich noch ein kleines Städtlein mit 2000 Einwohnern vielleicht, und dann aber auch im spanischen Erbfolgekrieg durch die Bayern komplett zerstört. Und als man es dann zwar schon im barocken Stil wieder aufgebaut hat, war es aber ganz einfach. Und den einzigen Ärger, den wir in Stockach haben, den hat man 1906 als neobarockes Zeichen dann an die Fassade gemacht. Da ist natürlich Schaffhausen auch im Vergleich zu Konstanz, was vielleicht am ehesten noch rankommt, meilenweit davor, also von dem Stadtbild. Andersrum kann man dann wieder halt natürlich sagen, hat sich da vielleicht das Mittelalter etwas mehr erhalten, weil Armut ist immer ein guter Konservator. Also bei Überlegen stimmt das definitiv. Ja. Die hatten dann kein Geld mehr für große Bauprojekte. Insofern bin ich da 100% d'accord.
Wenn Sie jetzt beinahe unbeschränkte Mittel hätten, historische Forschung im Bodenseeraum zu betreiben, was möchten Sie erforschen und mit wem? Einfach so, welche Themen würden Sie speziell interessieren und mit wem würden Sie diese erforschen wollen, vielleicht auch ganz alleine? Also nicht, wenn man eine akademische Arbeit macht, ist man ja ein Stück weit auch ganz alleine.
Ich glaube, alleine würde bei der Bodenseeregion nie Sinn ergeben, weil man immer die Kompetenz aus den verschiedenen Regionen über den See braucht. Für mich gäbe es zwei Themen. Das eine wird von St. Galler Seite im Moment schon stark forciert, das ist so die wirtschaftliche Zusammenarbeit über den See hinweg, die Verbindung über den See. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das ausdehnen könnte, also da spricht man von Mittelalter und Frühneuzeit, dass man das auch ausdehnen könnte auf wirklich die personellen Netzwerke, die es über den See gegeben hat, auch die Verbindungen der Städte, aber auch der Klöster. Ich glaube, das ist ein, vielleicht auch in der Eidgenossenschaft dann mit der Reformation etwas in Vergessenheit geratener Punkt, aber welche Verbindungen auch diese Klöster über den See hatten, das wäre ein Thema. Und jetzt mal aus meiner Ausbildung her rausgehend, aus der Mittelalter oder auch Frühneuzeit rausgehend in die Moderne, ins 20. Jahrhundert, denke ich, das, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Thema Krieg, dass das auch sehr spannend wäre, einfach mal die Erfahrungen der Menschen, wie es auch sozusagen dann die nächsten Jahrzehnte geprägt hat, wie also die beiden großen Kriege des 20. Jahrhunderts in den verschiedenen Regionen oder in den verschiedenen Ländern um den See erfahren und rezipiert wurden, was das für Entwicklungen ausgelöst hat. Weil ich glaube, das sind ganz unterschiedliche, und wenn man jetzt an den Ersten Weltkrieg und das letzte Satz dazu denkt, hat das ja zum Beispiel dann ausgelöst, dass in Vorarlberg die Schweiz als Sehnsuchtsziel entdeckt hat. Es war nicht von langer Dauer, aber doch bis heute ein Stück weit prägend, und das fände ich, glaube ich, ganz spannend. Mal das, wo man sich schon etwas auseinandergelebt hat, zu gucken, was einen dann vielleicht doch noch verbindet, was einen aber auch getrennt.
Also ich fände eigentlich noch spannend zu untersuchen, so eine vergleichende Geschichte über Regionen. Dabei könnte, denke ich mir, die Bodenseeregion eben Modellcharakter haben. Es gibt ja durchaus andere Regionen auch. Es gibt die Regio Basiliensis oder sonstige Regionen. Und das fände ich eigentlich noch spannend. Gibt es da Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Da könnte man auch das gewisse vielleicht auch Leitlinien für die weitere Entwicklung von Regionen herausarbeiten. Also das fände ich eigentlich ein spannendes Thema, dass man eigentlich vom Mittelalter bis in die heutige Zeit fortführen könnte. Also ja, das wäre eigentlich, finde ich, noch etwas, was ich denke, das wäre eine innovative Angelegenheit.
Also beim Kleinprojekt vor mal ein Gesuch stellen und sehen, was finanziert wird und dann beginnen. Das wäre so meine Empfehlung. Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, den haben wir noch gar nicht berührt, oder Sie haben ihn ganz kurz gestreift, den ich selber natürlich auch für extrem wichtig halte, den weiß man kaum mehr, weil sich das auflöst. Das ist natürlich dann der konfessionelle Gegensatz zwischen dem reformierten Schaffhausen und dem katholischen Hegau. Der Hegau bleibt katholisch, Schaffhausen wird nach ihren Umwirrungen, relativ komplexe Geschichte, wird dann aber trotzdem protestantisch und bleibt das auch. Und das führt ja wohl auch noch zu einem großen mentalen Wandel und einer Ferne ein Stück weit. Also das, denke ich, das kann man wahrscheinlich schon so sagen, ob schon die Schaffhauser Stadtärzte oder die Ärzte-Dynastie der Wepfer, dann auch die Leibärzte des Fürstabtes von Rheinau werden zum Beispiel, das ist dann problemlos möglich. Aber man im gegenseitigen über die Grenze gehen, hat man natürlich diesen konfessionellen Unterschied, den man aber auch nutzen kann. Ich mag mich erinnern, ich habe mal zu Thayingen und die Konfessionalisierung gearbeitet. Da war in Birtingen natürlich immer noch die Kirche, weil bei uns war sie abgeschafft. Dann sind die Thayinger halt einfach nach Birtingen gegangen an die Kirche, was sie natürlich nicht durften. Sie wurden streng gebüßt, aber die hatten einen schönen Tag in Birtingen an der Kirche. Also ich meine, es gibt ja dann auch noch diese Nischen im frühneuzeitlichen Staat. Vielleicht eine letzte Frage, bevor wir dann gerne zu Fragen aus dem Publikum kommen. Haben Sie einen Lieblingsort? Im See, um den See?
Also ich kann für mich jetzt sagen, dass ich keine besonderen Lieblingsorte habe, weil ich finde, die Region, die ist ein einziger Lieblingsort eigentlich. Und von dem her kann ich gar nicht werten.
Also die ganze Region ist der Lieblingsort?
Genau.
Gut,
da kann ich mich anschließen und ich glaube, es kommt da immer auf den Wechsel an. Also ich habe das eingangs ganz kurz gesagt, dass wir waren als Kind immer mit Freunden, waren wir eine Woche lang auf dem Bodensee segeln und dann ist man einen Tag hat mit Harbon angelegt und am nächsten Tag hat man in Langenargen auf deutscher Seite, dann ist man nach Bregenz und da hat man irgendwie den See so richtig erlebt und erfahren. Also ich kann schon sagen, auf dem See mag ich es auch, aber das ist so, dass es so vielseitig ist, das finde ich eigentlich das Faszinierende und Schöne dran. Und von Schaffhausen bis Bregenz auf beiden Seiten.
Gut, Liebeserklärung an die Bodenseeregion. Vielen Dank. Jetzt eben, wir sind gut im Zeitplan. Gibt es Bemerkungen, gibt es Fragen, gibt es Kritik, Herr Barriera?
Eine ganz außerordentliche Besonderheit dieser Region ist die Technologie. Wir haben Molasse, wir haben Granit, wir haben Sandstein, wir haben Kalk, wir haben Seekreide. Also so viele unterschiedliche Formationen, ich finde es extrem interessant und ich wohne ja in Bettingen direkt an einer solchen tektonischen Grenze, Südschwarzwald-Sandstein, Bettinger Seite den Tafeljura, so, dann haben wir noch die Bodenerze, was für die Industriegeschichte in Schaffhausen von äußerst großer Bedeutung war. Und eine unglaublich schöne, also das würde ich sagen, das wäre dann einer meiner Lieblingsorte, sind die beiden Vulkane in der Nähe von Singen. Das ist so etwas Einzigartiges, wenn man sich mal die Aufbrüche dort anguckt mit den Basaltformen, das ist sehr, sehr speziell. Deshalb bin ich ja Bildhauer geworden. vielleicht, das Zweite, ja, was ich noch anmerken würde, also Sie haben gesagt, die Brücken, das zeigt diese Region auf, dass man Brücken bauen muss, wenn man nicht am See wohnt, aber der See, der hat die Schiffe. Ja. Und ich kann nur empfehlen, in, wo ist das, Konstanz, das Schiffsmuseum, mal zu besuchen, das ist ein äußerst interessantes Museum. Das mal dort zu besuchen, weil Schiffe, das hat auch, ich meine, sie sind dann ein bisschen gesegelt, oder? Aber hat auch sehr viel mit Abenteuer zu tun. Oder man kann auch an die Geschichte von Manke denken, den Ritt über den Bodensee und so Geschichten. Also das finde ich auch, ist etwas Außerordentliches.
Danke für diese Ergänzungen. Ich meine, was die Geologie anlangt, haben Sie selbstverständlich recht. Aber dann müssten hier vorne nicht Historiker, sondern Geologen sitzen oder Geologinnen.
Wobei das Spannende ist eigentlich schon noch, diese Naturlandschaft, die ist ja gar nicht so alt, oder? Die ist ja gar nicht so alt eigentlich, oder? Wenn man das in diesen, in den Dimensionen der Erdgeschichte anschaut, oder? Also die Ursprünge des Bodensees, die liegen in der letzten Eiszeit. Und ebenso die Anfänge sind, glaube ich, um 19.000 vor unserer Zeitrechnung. Und man muss sich auch bewusst sein, wenn wir das nicht weit, also der Bodensee, der füllt sich langsam auf. Und in 40.000 Jahren, wenn man da jetzt nichts macht oder das einfach dem Lauf der Zeit so Bahn gibt, dann gibt es den Bodensee in 40.000 Jahren nicht mehr. Und das ist ja eine geringe Zeit, oder? Man sieht dann eigentlich, im Vergleich unsere Geschichte, was wir wahrnehmen und wie die Erdgeschichte läuft, das ist gerade spannend im geologischen Bereich eigentlich.
Ich denke auch, dass die Bodensee-Kulisse, wie Sie mehrmals erwähnt haben, sehr stark durch diese tektonischen Ereignisse geprägt wurde. Also es ist ein Unterschied, ob man auf einer Platte aufwächst oder an einem Berg hat. So, ein großer Unterschied.
Danke.
Katja. Ja, ich würde mich da gerne anschließen. Als Geografin habe ich natürlich auch viel mehr Blick auf die Landschaft und ich habe mich auch gewundert, dass Sie das überhaupt nicht thematisiert haben, auch als Besonderheit. Natürlich ist diese Landschaft hier in ihrer Vielfalt und eben auch in unmittelbarer Abhängigkeit zur Geologie, auch man denkt allein nur an die Form des Bodensees oder an diese Wandererlebnisse, die ja deswegen so unterschiedlich sind, weil wir die unterschiedlichen Gesteine haben. Nagelfluh würde ich ja gerne noch auch erwähnen.
Natürlich, die Molasse. Und Nagelfluh ist natürlich ganz speziell. Da sind wir zurück, ja, durch den Mittelberg besonders geprägt.
Ja. Und zur Landschaft gehört für mich natürlich auch diese Aussichtspunkte, diese Sichtbeziehungen, die man allenthalben hat, entweder vom See, aber man hat so viele Perspektivwechsel und es gibt, finde ich, auch so viele Lieblingsplätze, die mit diesen Sichtbeziehungen zusammenhängen. Also da könnte man ja unendlich wieder aufzählen.
Also das stimmt natürlich vollkommen, da haben Sie recht, das haben wir ausgelassen. Sehen Sie es uns nach, so, dass wir als Historiker da irgendwie nicht, oder es war uns vielleicht so selbstverständlich, wie wir eingangs gesagt haben.
Es ist vielleicht auch, dass man forschungsmäßig erst auch in der Geschichtswissenschaft eigentlich die Landschaft eben zunehmend auch entdeckt, eben den historischen Bezug, die Wechselwirkung zwischen Mensch, Landschaft, Umwelt, dass das eigentlich eher ein neueres Thema ist und eben in den letzten Jahren sind auch verschiedene Publikationen, jetzt, ich wüsste jetzt nicht zum Bodenseeraum, muss ich sagen, aber so allgemein, dass man Landschaft als historische Dimension wahrnimmt, eben auch verstärkt wahrgenommen ist, wurde, was vor allem auch zusammenhängt mit der Entdeckung des Raumes als historische Dimension, das eben auch seit den 80er Jahren zunehmend zu einem Thema geworden ist.
Spezialthema wären ja die wirtschaftlichen Schildbürgerstreiche, die da immer wieder getätigt wurden. Du hast da Handel ein ganz hervorragendes Beispiel, wo man auf den falschen Wald angepflanzt hat, nachdem er abgeholzt wurde für die Köderei, und auf den falschen Wald angepflanzt hat für das schnelle Geld. Und dann bei den letzten Stürmen sich das sehr bemerkbar gemacht hat, weil diese Bäume einfach nicht halten unter diesen Bedingungen. kommen so wieder zum Vorschein.
Aber ich finde, das, was Sie gesagt haben, ist schon sehr, sehr markant, wenn man um den See einmal rumfährt, wie stark sich die Landschaft verändert und wie stark die Landschaft dann auch davon geprägt ist. Beispielsweise geht es relativ steil zum See runter, haben wir eher eine flache Gegend, wie jetzt, oder relativ flach wie im Thurgau oder auch auf deutscher Seite am Obersee, wo dann Obstplantagen dominieren. Und da haben wir wie am Überlinger See, wo es den steilen Wald bis an den See runter hat, wo es fast was Fjordartiges hat. Oder gehen wir dann Richtung Lindau oder im Hinterland, wo es richtig dann stark ansteigt und wir ins Allgäu kommen, wo wir eine ganz andere, eine Weidelandschaft haben, dann bis zum, also dann ganz faszinierende, tolle Gegend, finde ich auch immer die verschiedenen Rheinmündungen, Rohrspitz, Altenrhein, Delta da. Also das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Landschaften, durch die man kommt, die geprägt sind durch diese erdgeschichtlichen Entwicklungen seit der letzten Eiszeit. Und ich glaube, dass diese Vielfalt, die wir hier auf relativ kleinem Raum haben, ist schon wirklich absolut bemerkenswert.
Danke. Gibt es weitere Bemerkungen oder Fragen? Oder?
Ich möchte etwas wegen der Sprache sagen.
Ja.
Also es ist vermutlich absehbar, nach meiner Meinung, in 30, 40, 50 Jahren wird die Hauptsprache Englisch sein. Und die diversen Dialekte sind dann so am Rande, wie das heutige Rätoromanisch, oder?
Das ist, ich denke, das ist ganz schwierig zu sagen. Es gibt ja auch gegenläufige Tendenzen. Also wenn Sie in Irland oder in Wales oder in Cornwall sehen, da wird zunehmend wieder Gälisch gelernt oder Cornish und Walisisch. Also Walisisch verstehen Sie nicht, wenn Sie es nicht wirklich beherrschen. Also diese Selbstvergewisserung über die Sprache. Ob das Bestand haben wird oder nicht, das wird sich zeigen. Aber unser Rätoromanisch kämpft natürlich auch ums Überleben, das ist klar. Und sie machen es sich natürlich, weil sie ihre rätoromanische Standardsprache nicht wollen, zusätzlich schwer. Also wenn dann jedes Dorf sein eigenes Rätoromanisch spricht und sich weigert, mit dem Nachbardorf rätoromanisch zu sprechen, weil die ja sicher nicht das Richtige sprechen, dann wird es natürlich auch nicht einfacher. Aber das wird sich so zeigen, und das ist dann auch die Frage, ob das, was wir dann als Englisch bezeichnen, wirklich Englisch ist oder nicht irgendetwas, was man für Englisch hält. Weil sehr häufig, und das maße ich mir jetzt ein Urteil ein, als jemand, der auch in England studiert hat, das Englisch-Englische ist dann schon noch etwas anderes, wenn man es beherrscht, als das, was man meistens als Englisch verkauft. Also ich glaube, da müssen wir dann auch noch, aber ich werde das wahrscheinlich auch nicht mehr erleben. Aber danke für die Bemerkung. Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen?
Für mich sind wir ein bisschen zu sehr im Beschreiben analytischen geblieben und eigentlich hätte ich mir noch gehofft, dass wir irgendwie ein Lippenbekenntnis oder irgendetwas machen, wenn das Ganze schon auf Tonband aufgenommen wird. Zum Beispiel, dass wir nicht nur feststellen, dass Schaffhausen und Stockach immer weiter voneinander entfernt sind, sondern dass wir uns überlegen, wie bringen wir es zustande, dass wir näher kommen, weil wir lieben uns ja eigentlich. Und das andere, dass wir zum Beispiel, oder ich sage das jetzt und hoffe, es hört jemand, dass man im Bereich Museum eine Museumskasse für die Bodenseeregion einführt, wo man einen halben, nur halben Eintritt bezahlen muss, und das muss einfach die IBK sagen, wir wollen das, wir machen das und nicht irgendwie warten, bis irgendwelche Amtsstellen das beschließen. Und ich sehe das bei mir selber, ich war kürzlich zufällig im Kunstmuseum Lindau und das hat mir gefallen, und ich werde in 20 Jahren wieder gehen, und man muss das eigentlich ändern. Und wenn wir es nicht schaffen, dass von der IBK oder von all diesen Programmen, das von Einzelkontakten, es muss keine Massenbewegung sein, aber es muss ein bisschen, die Bevölkerung muss da noch mehr hineingezogen werden, damit das gut kommt.
Ich würde das gar nicht so negativ sehen, wie Sie, dass sich das, also es gibt sicherlich Sachen, da lebt sich das auseinander, aber jetzt im Herbst ist wieder Museumsnacht Hegau-Schaffhausen, da können Sie in Schaffhausen, aber auch in Stockach. Wir machen nämlich seit einigen Jahren auch mit, haben da die alte Verbindung gesucht, haben gesagt, das machen wir, wollen wir machen. Also das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Und wenn Sie gucken, wohin macht man mal einen Ausflug von uns, dann kommen wir gerne nach Schaffhausen. Jetzt müssen wir noch was dafür tun, dass Sie auch mal zu uns kommen.
Die Schweizer sind da viel zurückhaltend.
Ach, das glaube ich, also das glaube ich gar nicht. Wenn ich nämlich bei uns gut essen gehe, dann sehe ich eigentlich viele Schweizer, die das auch zu schätzen wissen. Aber was ich jetzt sagen wollte zu dem Museumspass, da sprechen Sie mir absolut aus der Seele. Also ich habe vor einigen Jahren das im Euregio-Museum Bodensee, da gibt es ja auch so einen Verein, mal angesprochen, auch weil ich in Freiburg studiert habe, und da gibt es diesen Oberrheinischen Museumspass, den ich mit sehr großem Interesse immer hatte, und dann einfach mal ganz schnell nach Straßburg oder nach Colmar oder auch in die Fondation Weiler nach Basel gegangen bin, was man sich sonst nicht so leicht leisten wollte. Mit dem Pass war es leistbar. Das ist da relativ verhallt. Das hat dazu geführt, dass sich jetzt erste Museen, ich meine, es gehört auch dazu, diesem Pass angeschlossen haben, und ich diesen Museumspass von der Oberrheinregion, der da immer weitermacht. Aber eigentlich will ich das auch sagen, eigentlich wäre es am besten, wir hätten das hier rund um den See. Und das gehört für mich in den gleichen Bereich wie noch bessere Nahverkehrstickets, noch bessere Verbindungen, vielleicht auch durchaus auch mal günstigere Schiffspreise für welche, also jetzt nicht für die Urlauber, die das hier als schöne Bootsfahrt erleben, sondern für die Menschen, die hier leben. Und Das fände ich jetzt eine ganz wichtige Sache in der Richtung, die Verbindungen zu stärken. Und vielleicht müsste man auch mal über sowas nachdenken, wie über Städtepartnerschaften hier oder Ortspartnerschaften in der näheren Umgebung. Ich meine, wir haben in Stockach eine Partnergemeinde in Frankreich. Warum sollte man nicht auch eine in der Schweiz haben? Und vielleicht muss man gar nicht so weit gucken. Vielleicht kann das auch durchaus in der näheren Umgebung sein, dass man so die Region wieder etwas näher bringt. Wobei ich jetzt nie sagen würde, sie hat sich verloren oder dass man sich auseinandergelebt hat.
Also danke für diese Anregung, Museumspass.
Ich würde da einen ersten Schritt machen, wenn Sie mich einladen, eine Ausstellung zu machen. Das ist der Weg in Stockach, das ist doch eine interessante, spannende Sache.
So, das wäre jetzt noch bilateral zu klären. Aber ich denke, wir haben das aufgenommen mit dem Museumspass. Mit dem Verkehr, da kann man immerhin sagen, da tut sich jetzt was. Nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Man muss einfach wissen, beim ÖV ist das, weil es so viele verschiedene Verkehrsverbünde gibt, ist das ein ganz, 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 ganz dickes Brett. Und der Bohrer ist ganz, ganz, ganz klein, um das Brett zu bohren. Aber mittlerweile ist das jetzt wirklich auf der Agenda. Auch der IBK und wird von der IBK und von der Regierungskonferenz der IBK sehr stark unterstützt. Also da kann man damit rechnen, dass in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich tatsächlich sehr greifbare Resultate erzielt werden können. Schwierig ist es immer noch mit diesem gemeinsamen Ticket, weil da eben die verschiedenen Verkehrsverbünde ganz anders aufgestellt sind, ganz anders rechnen. Und die einen fürchten die anderen, die dann da einsickern mit diesen Tickets. Es ist nicht ganz ohne, aber da tut sich was. Und beim Museumspass würden wir diesen Wunsch einmal ins Bedenken nehmen, sagen wir so. Also, wir haben die Zeit schon leicht überzogen. Ich danke meinen Gesprächspartnern bestens für dieses angeregte Gespräch. Ich danke Ihnen noch einmal bestens, dass Sie heute hierher gekommen sind.